Es ist schön, solche Worte gemeinsam mit euch zu singen. Das Höchste, was in unserem Leben ist, Gott zu kennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen. Ja, heute haben wir die letzte Einheit dieser Reihe im Markus-Evangelium, Besonderheiten aus dem Markus-Evangelium. Und zum Schluss dieser Markus-Reihe wollen wir uns den Markus-Schluss anschauen. Ich merke gerade, wir sind am 12. Dezember 2013 gerade hier unterwegs, also das stimmt nicht. Das ist noch von letztem Jahr, das kann man einfach ignorieren. Und ich habe euch eine Hausaufgabe aufgegeben. Und ich habe letztes Mal gemerkt, dass ich den Markus-Schluss irgendwie sehr breit aufgestellt habe. Ich habe nicht wirklich gesagt, welches Kapitel ich meine. So wurde mir anschließend gesagt, Georg, was meinst du mit Markus-Schluss? Das ist dann ein bisschen schwierig. Dann könnte man die letzten Kapitel lesen und das wäre dann ziemlich viel und man wüsste nicht wirklich, was meint er eigentlich. So werde ich heute euch mal diesen Abschnitt eingrenzen. Und zwar handelt es sich hier um das letzte Kapitel im Markus-Evangelium. Das Kapitel 16. Wir werden es jetzt so machen. Ich lese mal diesen Abschnitt vor. Und eure Aufgabe ist es, mitzulesen, mitzudenken und mal genau hinzuhören. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, fällt euch dabei etwas auf? Ist bei diesem Abschnitt etwas merkwürdig vielleicht? Oder etwas anders? Vielleicht auch gar nicht, nichts anderes. Oder etwas, wo man sich sagt, passt doch alles. Ich möchte gerne mal mit euch diese Verse lesen. Liest mal mit, denkt mit und anschließend möchte ich euch gerne die Möglichkeit geben, einfach mal laut zu sagen und eure Gedanken mal zu äußern. Ich lese mal das gesamte Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er von euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie gingen hin und verkündeten es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben mit ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Ein bekannter Abschnitt, bekannte Inhalte, die wir hier vorfinden. Ist euch etwas aufgefallen? Okay, dass es schwer gefallen ist zu glauben. Ich lasse das mal alles so stehen. Ich werde nachher die Gedanken noch in eine Richtung lenken, aber ich möchte gerne erstmal von euch eure Gedankengänge hören. Das ist mir sehr wertvoll. Vielen Dank. Gerne könnt ihr weitere Gedankengänge äußern. Ich habe hier noch ein paar in Flüstern gehört. Ihr könnt das gerne laut äußern. Das ist Luther. Okay. Schön. Ja, das war eine gute Zusammenfassung dieses Abschnitts. Auch was wichtig, was auch dir persönlich auch wichtig geworden ist. Vielen Dank. Gut. Ja, ich muss sagen, es ist manchmal schwer, wenn der da vorne irgendeinen Gedankengang hat und die anderen irgendwie mitgelenkt werden müssen und gezeigt werden müssen, hingelenkt werden müssen, was ich eigentlich meine. Worauf ich hinaus möchte, ja. Ja, schön, schön. Vielen Dank. Ja, die Rede ist hier von Maria Magdalena. Genau. Ja. Ja. Okay. Okay, schön. Die Frauen kommen und tun es. Ganz genau. Danke. Ja, es ist schön, mit euch diese Gedankengänge zu teilen, welche Beobachtungen ihr dabei habt. Ein Name ist schon bereits gefallen, Maria Magdalena. Ist euch aufgefallen, wie häufig dieser Name vorkommt? Zweimal, ganz genau. Zweimal finden wir Maria Magdalena in diesem Abschnitt. Wenn wir den Abschnitt lesen, dann merken wir, wenn das zweite Mal Maria Magdalena erwähnt wird, dass in gewisser Weise ein Gedankenbruch da ist. Ich möchte nochmal diesen Abschnitt aufzeigen. Das sind so die ersten Verse und dann, ab wo wir einen Gedankenbruch innerhalb dieser Verse vorfinden. Wir lesen hier: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Es entsteht hier ein Gedankengang. Der Schreiber möchte den Lesern etwas mitteilen, dass Maria und die anderen Frauen Öle nehmen, um zu Jesus zu gehen, um ihn zu salben. Wenn wir die Verse weiterlesen, dann kommen wir zu Vers 8 und da heißt es: Sie gingen hinaus, die Frauen, und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Und man erwartet, dass hier ein Gedankengang fortgesetzt wird, aber dann heißt es: Als aber Jesus auferstanden war, früh, am ersten Tag der Woche erschien er zuerst Maria von Magdalena, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und dann folgt ein weiterer Gedankengang. Also wir lesen diese Verse und es wird deutlich, dass hier ein Gedankenbruch da ist. Vielleicht fällt es uns nicht auf, wenn wir es lesen. Vielleicht ist es euch auch noch nie aufgefallen. wenn ihr es gelesen habt. Es ist aber interessant zu sehen, dass hier dieser neue Gedankenbruch beginnt und Maria Magdalena wird hier in diesem neuen Gedankengang als eine Person vorgestellt, als wenn sie vorher noch gar nicht erwähnt wäre. Und das ist eine Sache, die den Markus-Schluss etwas interessant macht. In der Frage, warum fängt hier ein neuer Gedankengang an in diesem Markus-Schluss? Und auch die folgenden Verse, ab Vers 9 bis Vers 20, handelt es sich hier um Verse, die vom Gedankengang her ganz anders aufgebaut sind. Vom Charakter her überhaupt nicht dem der Schreibart oder dem Schreibstil von Markus entsprechen. Und somit entsteht eine Diskussion darüber, eine Fragestellung darüber. Und das möchte ich heute euch ein bisschen damit hineinnehmen. Eine Problematik entsteht hier in der Fragestellung, hat Markus überhaupt diese letzten Verse geschrieben? Diese Fragestellung ist aufgekommen, weil hier so ein neuer Gedankengang auf einmal zu finden ist. Ich möchte diese Problematik mal ein bisschen mehr umreißen, mal ein bisschen deutlicher aufzeigen. Ich hoffe, dass es mir heute Abend gelingt. Wenn Fragen sind, dann möchte ich euch Mut machen, diese zu stellen und dass ich versuche, diesen Gedankengang, diese Markus-Schluss-Thematik mit euch ein bisschen mal durchzugehen und auch da ganz deutlich mit dem Wort Gottes zu arbeiten und auch hier Antworten zu geben. Aber vielleicht sitzt ihr hier und denkt euch, ich habe noch nicht richtig verstanden, um was es eigentlich geht. Ich möchte es mal versuchen aufzuzeigen. Also wir haben gerade festgestellt, oder ich habe versucht, euch aufzuzeigen, wenn wir die letzten Verse im Markus-Evangelium lesen, dann entsteht ab Vers 9, von Vers 8 bis Vers 9, ein Gedankenbruch zwischen den Versen 8 und 9. Und es scheint so, dass in Vers 9 es sich auch um eine Wiederholung handelt. Es ist auch ein stilistischer Unterschied zu erkennen in den Versen 1 bis 8 und in den Versen 9 bis 20. Es ist eine neue Art, ein neuer Schreiber, so geht man davon aus. Möglicherweise hat eine andere Person diese letzten Verse geschrieben. Möglicherweise. Man weiß es nicht genau. Weil der Abschnitt enthält neue Worte, die Markus in seinem Evangelium überhaupt nicht verwendet. Und somit entsteht eine gewisse Problematik. Und zwar, in 99% der 1800 griechischen Handschriften, das möchte ich kurz erklären, unsere Bibel, die wir hier in den Händen halten, so wie sie tagtäglich lesen, die Bibel, die wir als selbstverständlich in unseren Händen halten, ist über Jahre entstanden, über Jahrtausende entstanden. Und das Neue Testament wurde geschrieben von circa 50 bis 90 nach Christus. In dieser Zeit wurden die Evangelien geschrieben, es wurden die Briefe geschrieben, es wurde die Offenbarung geschrieben. Und diese Handschriften, und es existiert noch viele weitere Handschriften, aber diese Handschriften wurden dann zusammengetragen und letztendlich dann in das als Wort Gottes zusammengefügt und mit der Zeit über die Geschichte als die Bibel bezeichnet. Ich möchte hier nochmal an die Bibelausstellung erinnern, die wir ja 2009 hier hatten. Da haben wir das so versucht, chronologisch auch aufzuzeigen, wie die Bibel entstanden ist. Dass wir sie so hier in den Händen halten, ist nicht selbstverständlich, sondern es ist über Jahrhunderte entstanden. Und es wurden immer wieder Handschriften oder Abschriften gemacht. Es gab einen Brief und Paulus sagt, schreibt ihn ab, dass die Gemeinden drumherum auch davon lesen können. Und somit hat das Wort Gottes sich verbreitet. Es gab immer wieder Handschriften und es gab viele, viele Handschriften. Allein hier von dem Markus-Evangelium gab es 1800 Abschriften. Es hat sich verbreitet. Es gab 1800 Handschriften, die gefunden wurden. Und diese Abschriften enthalten alle dieses Evangelium, das Markus-Evangelium. Es wurde Wort für Wort abgeschrieben und dafür sind wir dankbar heute, weil es Wort für Wort immer wieder abgeschrieben wurde und wir es heute in unseren Händen halten. Das Problem, was hier auftaucht, ist, dass diese letzten Verse, Verse 9 bis 20, in 1% dieser ganzen Handschriften nicht zu finden sind. Also diese letzten 12 Verse sind nicht zu finden in einzelnen Handschriften. Diese letzten 12 Verse finden wir auch nicht in ganz bedeutenden Handschriften. Also das ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, das ist zum einen ein Codex Sinaiticus oder Codex Vaticanus, das hört sich sehr kompliziert an, aber letztendlich sind das Abschriften der Bibel. Abschriften, die beispielsweise hier am Berg Sinai gefunden worden sind. Dort gibt es nämlich ein Kloster. Und in diesem Kloster gab es viele Abschriften. Und der Name Konstantin von Tischendorf ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Im 18. Jahrhundert, 1844, machte er diesen besonderen Fund. Er hat die Bibel dort gefunden als eine Abschrift. Und dann hatte er sich auf die Suche gemacht, um auch solche Stellen mal zu untersuchen. Stellen, wo im Laufe der Jahrhunderte Probleme aufgetaucht sind. Und so auch hier dieser Markusschluss. Und wir merken auch hier, wenn man die untersucht, dass auch in diesen Handschriften dieser Markusschluss nicht zu finden ist. Diese Abschnitte enden alle mit dem Vers 8, mit den Worten, denn sie fürchteten sich. Also das Markus-Evangelium in diesem Kodex Sinaiticus endet mit den Worten, mit diesen Frauen, die sich fürchten. Und somit ist die Frage aufgetaucht, wann wurde eigentlich diese letzten Verse im Markus-Schluss dazugefügt? Dieser Codex Sinaiticus, der am Berg Sinai, dort wo das Kloster ist, gefunden worden ist. Dieses Kloster existierte 200, 300 Jahre nach Christus bereits. Da wurde dieses Kloster aufgebaut und diese Abschrift ist aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. 330 nach Christus wurde dieser Kodex abgeschrieben. Und für uns ist das ja interessant zu wissen, wir wollen ja die Bibel mehr und mehr an den Anfang verfolgen, ganz nah an die ersten Abschriften, um immer wieder auch zu prüfen, was wurde abgeschrieben? Ist das alles richtig abgeschrieben worden? Und das war auch Konstantin von Tischendorf eine so wichtige Frage gewesen. Die Bibel wurde immer wieder abgeschrieben. Haben sich da vielleicht einzelne Fehler eingeschlichen? Und so war auch hier diese eine Frage von Bedeutung. Gibt es dort diese letzten Verse in diesem Markus-Schluss oder nicht? Und sie wurden dort nicht gefunden. Und somit entstand dann diese Frage oder die Fragen, die daraus entstehen, warum enthalten diese alten Handschriften eigentlich nicht diese letzten Verse? Wie soll eigentlich dieser Markus-Schluss jetzt beurteilt werden? Ist es möglich, dass das Markus-Evangelium mit Frauen endet, einfach die sich fürchten? Denn es gibt einzelne Bibeln, die, oder wie wir auch hier finden, die mit, wie in diesem Kodex Sinaiticus, die mit diesen Worten enden, mit den Frauen, die sich fürchten. Und es stellt sich dann hier die Frage, ist das so? Oder ist das nicht ein Schluss, der nicht wirklich zur Bibel passt? Sollte es nicht davon reden, dass Jesus aufgefahren ist zum Himmel? Was sagen eigentlich die Kirchenväter dazu? Wenn diese Verse 9 bis 20 nicht von Markus geschrieben worden sind, gehören sie dann zur Bibel? Also das sind Fragen, die wir uns hier nicht stellen. Wir gehen davon aus und sind davon überzeugt, diese Verse sind von Gott. Sie sind ein Teil der Bibel und sie gehören dazu. Aber wenn Menschen, die nicht an Gott glauben, mit einem kritischen Blick die Bibel lesen, dann stellen sie es in Frage. Gehört es überhaupt dazu oder gehört es nicht dazu? Und so war es eine Untersuchung. Und es gab verschiedene letzte Abschnitte von diesem Markus-Schluss. Wie ich gerade erwähnt habe, gibt es von diesen verschiedenen Abschriften, einzelne Abschriften, wo mit den fürchtenden Frauen endet. Dann gibt es wiederum andere, wo Abschnitte, die entsprechend kurz ausfallen von dem Markus-Schluss, dieser mittlere Schluss. Dann gibt es einen langen Markus-Schluss, den wir auch hier vorfinden. Und dann gibt es auch noch, in diesen Handschriften wurden gefunden, ein ganz langer Markus-Schluss mit einem längeren Einschub. Und dann entsteht die Frage, welches ist jetzt der richtige Markus-Schluss eigentlich? Was sind jetzt die richtigen letzten Worte, die diesem Evangelium zuzuordnen sind? Für uns ist das keine Frage. Wir haben diese Zeilen vor uns, Markus 16, Verse 9 bis 20. Aber es ist doch mal interessant zu verstehen, wie kam es eigentlich dazu? Wie kam es eigentlich dazu, dass wir die Bibel hier so vor uns liegen haben, wie wir sie vor uns liegen haben? Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht. Über den kurzen Markus-Schluss hat man gesagt, es kann nicht sein, dass das Evangelium vom Markus, das er uns mitteilt, von Jesus Christus, mit fürchtenden Frauen endet. Das ist nicht möglich. Es muss ein längerer Schluss, es muss noch etwas folgen. Und so sind sich viele davon überzeugt. Und dass der lange Markus-Schluss, so wie wir ihn vor uns liegen haben, der Markus-Schluss ist. Die Frage ist jetzt aber immer noch, wie kam es eigentlich dazu, dass dieser Markus-Schluss wir so in den Händen halten? Letztendlich kann keiner von uns es nachweisen. Auch Menschen, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, können es nur erahnen. Aber keiner von uns war dabei gewesen. Und somit kann keiner von uns das genau wieder rekonstruieren, wie es war. Aber möglich wäre es hier, dass Markus bei diesem Schreiben, beim 8. Vers unterbrochen worden ist und vielleicht später diese letzten Verse nachgetragen hat, in den späteren Jahren. Das ist möglich, dass er unterbrochen worden ist bei Vers 8 und bei Vers 9 weitergeschrieben hat. Oder dass ein unbekannter Autor hier etwas hinzugefügt hat, sozusagen diese letzten Verse hinzugefügt hat, weil man sich einig war, so kann der Markus-Schluss nicht stehen gelassen werden. Sozusagen, es gab damals Überlieferungen von Jesus oder auch Lieder von Jesus, die gesungen worden sind und die die beispielsweise dieser Christus-Hymnus, den wir in Philipper 2 vorfinden, wo es heißt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Diese Verse waren wahrscheinlich ein Lied, das zur damaligen Zeit immer wieder gesungen worden ist, und Paulus hat dieses Lied mit in seinen Brief hineingenommen. Und man geht davon aus, dass diese letzten Verse vom Markus-Schluss auch solche festen Verse waren, die später dann zu diesem Markus-Schluss dann auch hinzugefügt worden sind. Was wir also festhalten können, ist, dass der Verfasser, können wir nicht klären, wer letztendlich diesen Abschnitt geschrieben hat. Durch Markus oder durch einen anderen. Es gibt ein Konzil, das nennt sich von Hippo und Karthago, und dort wurde sozusagen die Briefe und auch die Bibel festgehalten und diese Bibel, diesen Handschriften wurde Autorität verliehen und man hat sie gelesen und gesagt, das ist das Wort Gottes. Und zu dieser Zeit war auch der Markus-Schluss dabei gewesen und somit konnte man auch das festhalten und sagen, diese letzten Verse aus dem Markus-Evangelium, sie gehören zum Wort Gottes dazu. Auch wenn dort eine gewisse Diskussion darüber entsteht, diese Verse gehören und bleiben ein Teil des Wortes Gottes. Die Echtheitsfrage, habe ich hier geschrieben, hängt in erster Linie an dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes. Dem Wort Gottes wird nicht Autorität verliehen, sondern lediglich anerkannt. Was meine ich damit? Wenn wir die Bibel lesen und wenn wir auch diese letzten Verse lesen, dann merken wir, es ist das Wort Gottes und es spricht und es hat die Autorität und es ist das anerkannte Wort Gottes und das hat die Macht. Wir müssen nicht dem Wort Gottes irgendwie Macht verleihen, sondern das Wort Gottes an sich ist lebendig und kräftig. Das Wort Gottes hat Macht. Die Bibel ist von Gott eingegeben. Und auch wenn einige, und das wissen wir aus der Geschichte, immer wieder am Wort Gottes rütteln und es in Frage stellen wollen, können wir daran festhalten, dass das Wort Gottes ist von Gott selbst eingegeben. Es ist, wie nach 2. Timotheus, von Gott eingegeben worden. Gott wacht über sein Wort. Ich habe hier mal einen Abschnitt abgedruckt. Das ist ein bisschen schwer vielleicht zu lesen, aber vielleicht ist es auch möglich. In der Auseinandersetzung, ob diese letzten Verse jetzt wirklich zum Wort Gottes gehören oder nicht, hat ein Ausleger geschrieben, dass für unser Glaubensleben die Verse 9 bis 20, sie gehören dazu, weil sie in unserem Neuen Testament stehen, genauso wie alle anderen Verse der Schrift uns Wort Gottes sind. Das sei an dieser Stelle deutlich gesagt. Dieser Ausleger der Wuppertaler Studienbibel, dort eine Auslegung dazu geschrieben hat, macht deutlich, auch wenn immer wieder Diskussionen darüber entstehen, ist es jetzt Wort Gottes oder nicht, können wir daran festhalten, dass es das Wort Gottes ist. Gott wacht über sein Wort und das wird uns an vielen Stellen der Bibel immer wieder deutlich bewusst. Gott ist es, der Menschen gebraucht hat, um das Wort Gottes aufzuschreiben. Es ist nicht ein Mensch, der sich Gedanken macht und sich überlegt, was könnte ich aufschreiben, welche Geschichte könnte ich erfinden. Nein, es sind Abschnitte, die gelebt wurden und wo Gott Menschen gebraucht, die sich hinsetzen und das Wort Gottes aufschreiben, vom Heiligen Geist geführt. Und sie schreiben das Wort Gottes auf, und Gott gebraucht sie, auch hier als sein Werkzeug. Ich habe mal die Verse Offenbarung 22 noch mit hier an die Leinwand notiert. Das sind Stellen, die so deutlich davon sprechen, dass unser Vater im Himmel hat das Wort Gottes aufschreiben lassen. Und er wacht über sein Wort. Und dort heißt es in den Versen 18 bis 21, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von dem Wort des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komme Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. So endet das Buch der Offenbarung mit dieser deutlichen und klaren Botschaft. Und ich finde es so schön, dass wir direkt diese letzten Worte in der Offenbarung vorfinden, dass Gott über sein Wort wacht. Ich habe mal eine Grafik mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Das ist sehr schwer zu sehen, gebe ich zu. Das sind ganz viele Bögen, die man hier vorne auf dem Bild sieht. Und Bögen, die sich innerhalb, in der Mitte des Bildes aufbauen und auch von Anfang bis zum Ende. Diese Grafik soll etwas zeigen. Und zwar, die ganze Leiste sind die Bücher und die Kapitel der Bibel. Dieses Weiße, was man unten sieht. Einige Dinge sind etwas länger, einige etwas kürzer. Und das bedeutet, dass das die Kapitel der Bibel sind. Und sozusagen sind hier Kapitel nach Kapitel aufgereiht auf dem ganzen Bild, auf dieser weißen Leiste. Und diese Bögen sollen etwas zeigen. Die sollen zeigen, wo Verheißungen gesagt wurden und die in Erfüllung gegangen sind. Und da wird dann ein Bogen gemahlen. Und Dinge, die im Wort Gottes zusammenhängen, da wird wieder ein Bogen gemalt. Und so malt man einen Bogen nach dem anderen und dann entsteht so ein Bild. Und wir sehen auch eine Linie, die von Beginn der ersten Kapitel bis zu dem letzten Kapitel der Bibel oder den letzten Kapiteln der Bibel gezogen wird. Ein Bogen, der von Anfang bis zum Ende der Bibel gezogen wird. Was will ich damit zeigen? Die Bibel ist ein wunderbares Werk, das Gott uns gibt und das so ineinander sich fügt, das eine Botschaft hat und Gottes Wort hat einen so starken Zusammenhang. Menschen haben in unterschiedlichster Zeit diese Bibel aufgeschrieben. Die kannten sich überhaupt nicht und trotzdem merken wir, dass eine Botschaft immer da ist. Jesaja schreibt über Verheißungen, die später in Erfüllung gehen. Und so sehen wir, wie Gottes Wort sich ineinander fügt, wie Gottes Wort zusammengehört. Jedes einzelne Buch. Und wir merken dieser rote Faden, der in der Bibel ist, der Zusammenhang, der in der Bibel ist. Und damit möchte ich die Brücke schlagen zu dem Abschnitt, den wir heute behandelt haben. Diese Verse 9 bis 20, die in gewisser Weise in Frage gestellt werden von Kritikern und gesagt, die sagen, ist das denn wirklich von Wort Gottes? Wurde es denn wirklich von Markus aufgeschrieben? Diese Frage können wir beantworten mit diesen Bögen, die gezeichnet werden. Und zwar, wenn wir mal Vers für Vers durchgehen und schauen, diese Aussage, diese einzelne Vers, finden wir denn diesen Vers in der Bibel wieder oder nicht? Und ich möchte das kurz mit euch machen. Und zwar haben wir hier diesen Abschnitt vor uns liegen und ich möchte mal einen Vers lesen und euch die Frage stellen, finden wir den in einer anderen Stelle wieder? Ne, damit möchte ich hoffe, dass es deutlich wird, einen Bogen malen. Ne? Also vom Markus-Evangelium aus in ein anderes Evangelium wollen wir einen Bogen malen, ob da dieser Zusammenhang besteht. Denn Gottes Wort legt sich selber aus. Also dieser erste Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdalena, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Gibt es noch mal eine Stelle in der Bibel, wo wir diese Situation vorfinden? Ihr könnt einfach Ja rufen, wenn ihr das wisst. Wir brauchen nicht jetzt, ich will jetzt nicht euch auffordern, sagen, jetzt müsst ihr die Stelle lesen, denn ich habe sie gleich für euch schon vorbereitet. Aber wenn ihr überzeugt seid, dann sagt mal Ja. Wir finden es in Lukas 8. Und Lukas 8, dort lesen wir nämlich, wenn wir jetzt mal die Frage stellen, hat denn Jesus von ihr böse Geister ausgetrieben? Dann lesen wir in Lukas 8, Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren. Also wir lesen diesen Vers und wir wissen, in der Bibel finden wir nochmal diese Aussage und diese Aussage ist wahr. Und sie gingen hin und verkünden es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Finden wir in einem anderen Evangelium die Aussage, dass die Frauen zurückgegangen sind und es den Jüngern erzählt haben? Ja. Lukas 24, und sie gingen wieder weg von dem Grab und verkündeten das den 11 Jüngern und allen anderen. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihnen erschienen, glaubten sie es nicht. Auch das finden wir vor. Und zwar in Lukas 24, da heißt es, und er erschien ihnen, und es erschienen ihnen diese Worte, als wären es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. In einer anderen Übersetzung heißt es, und es schien ihnen, als wären es Märchen. Die Frauen erzählen Märchen. Also wir merken auch hier, dieser Unglaube, den wir im Markus vorfinden, das ist nicht etwas, was erfunden wurde, sondern wir finden es in einer anderen Stelle wieder. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt, zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Auch das finden wir, genau. Lukas 24, siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sie miteinander besprachen und sie sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Die Verse 13 und 14. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Ich frage euch jetzt nicht, weil ihr werdet auch Ja sagen, denn diesen Vers finden wir auch. Und zwar in Lukas 24. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Dieser Unglaube der Jünger, den finden wir auch in den anderen Versen wieder. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Auch das finden wir in Matthäus 28. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller. Wer aber glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden. Passend heute zu den Zeugnissen zur Taufe. Das Zeugnis durch die Taufe. Auch hier finden wir es vor. Und so können wir weitergehen. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Haben die Apostel es getan? Apostelgeschichte 16. Das tat sie viele Tage lang. Das ist hier die Rede von der Frau, von der Magd mit dem bösen Geist. Paulus aber war darüber so aufgebracht, dass er sich umwand und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und sie fuhr zur selben Stunde aus. Apostelgeschichte 10 redet darüber, dass sie auch in Zungen reden werden und sie haben es auch getan. Sie redeten in Zungen und Gott priesen sie. Apostelgeschichte 28, da finden wir die Situation, wo Paulus gebissen wird von einer giftigen Schlange. Und wo zunächst die Einwohner dachten, jetzt wird der Tod umfallen. Dem Sturm ist er entkommen, aber jetzt trifft ihn seine Strafe. Aber es passiert ihm nichts. Und auch diese Stelle finden wir hier. Schlangen mit den Händen werden sie hochheben. Ich weiß nicht, ob Paulus sie bewusst hochgehoben hat, aber sie hat sich festgebissen an seiner Hand und es ist ihm nichts passiert. Oder ich gehe davon aus, dass Paulus sie nicht bewusst in die Hand genommen hat, sondern wie es im Text steht, dass sie aus dem Feuer auf einmal hervortrat und sie ihn gebissen hat. Und so füge ich mal weiter hinzu, dass ihnen wird nichts, Kranke werden sie die Hände auflegen, es wird ihnen besser gehen. Aber die Aussage in Vers 18, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird ihnen nicht schaden, ist eine Aussage, die dann sehr umstritten ist, denn wir finden in dem Neuen Testament keine Stelle, wo eine Person, Apostel oder die anderen Personen Gift trinken und nicht sterben. Und das ist dann auch eine Situation, eine Stelle, die auch angezweifelt wird. Aber wir haben aus der Kirchengeschichte einige Geschichten auch darüber und glaubhafte Geschichten, wo zur Strafe Christen Gift trinken mussten und sie nicht gestorben sind. Und wo wir auch sehen, dass diese Zeichen ihnen gefolgt sind. Gott hat diese Zeichen ihnen gegeben, dass dadurch der Glaube bezeugt wurde, dass dadurch das Evangelium verkündet worden ist. Ich überspringe das mal, denn ich möchte noch auf eine Aussage. Wir sollen dadurch wissen, Gottes Wort Ich habe dieses komplizierte Wort hier verwendet, inspiriert, von Gott eingegeben ist das Wort Gottes. Das soll das deutlich machen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich hatte mir es in der Idea Spektrum vorgefunden. Und das ist hier die Rede von einem Pastor, der bewusst Schlangen aufgehoben hat, um Glaubensprüfungen zu machen. Anhand dieser Stelle von Markus 16. Das heißt, Schlangen werden sie aufheben und es wird ihnen nichts geschehen. Und so wissen wir auch, dass in vielen oder in einigen Gemeinden in Amerika das als eine Glaubensprüfung durchgeführt wird. Es werden Schlangen hochgehoben, um dadurch auch den Glauben der einzelnen Personen zu prüfen. Und wir merken hier, dass ein Missbrauch dieser Stellen geschieht. Es heißt hier nicht, dass ihr sollt es tun, dadurch wird Gottes Kraft sichtbar, sondern es heißt hier, die Zeichen werden folgen. Es ist nicht, dass ich diese Zeichen produzieren muss oder hervorbringen muss, sondern sie werden mir folgen. Das heißt, ich gehe voran, ich predige das Evangelium und es kommen Hindernisse und Gott wird hier sich mächtig erweisen, sei es durch Krankenheilungen, sei es durch den Schlangenbiss, den Paulus überlebt hat. Aber es ist nicht eine, oder es erlaubt uns hier nicht, mit Gottes Wort sozusagen zu spielen und zu sagen, dann kann ich ja Schlangen hochheben. Ich glaube ja an Jesus und dann wird mir nichts passieren. Nein. Ich sprach vor kurzem, oder das war schon vor 2 Jahren, mit einer Person, es war ein Moslem, und wir sprachen darüber, über die Bibel, ob sie glaubhaft ist. Und ich sprach mit ihm über den Koran. Und er sagte mir, ich werde dir eine Stelle sagen und du wirst mir dann sagen, oder wenn sie stimmt, dann glaube ich daran. Und zwar gebe ich dir jetzt die Aufgabe. Du wirst jetzt Gift trinken oder eine Schlange nehmen und wenn du es überlebst, dann glaube ich daran. Und wo man merkt, diese Stellen werden heutzutage genommen, um auch hier Gottes Wort in Frage zu stellen. Aber wir merken hier, dass Menschen von einer ganz falschen Seite an das Wort Gottes rangehen. Das ist überhaupt nicht die Aussage dieses Abschnitts. Indem, dass ich jetzt selber etwas hervor- oder produzieren muss, hervorbringen muss, um dann, dass Gott hier ein Wunder tut, sondern es ist hier eine ganz andere Richtung. Gott baut sein Reich, ich gehe voran und Gott wirkt diese Zeichen und bestätigt und bekräftigt es durch diese mitfolgenden Zeichen. Wir merken, hier ist eine ganz andere Richtung, die hier uns im Markus-Evangelium gezeigt wird. Es ist Gott, der die Wunder wirkt. Es sind nicht wir, die wir diese Wunder wirken können, sondern es ist Gott, der wirkt. Und wenn es ihm gefällt, dann wird er das Wunder wirken. Wenn es ihm nicht gefällt, dann wird er es nicht tun. Und wir wollen uns hier an Gott binden, an seinen Willen binden und ihm nachfolgen, im Vertrauen darauf, dass er wirkt, dass er seine Gemeinde baut und dass er bestätigt. Damit möchte ich diese Themenreihe, sage ich das mal so, abschließen, indem wir jetzt über 11 Wochen uns näher das Markus-Evangelium angeschaut haben. Mein Gebet ist, dass wir dadurch, dass Jesus dadurch immer uns schärfer vor Augen geführt wird, wer Jesus ist, dass wir ihn immer mehr erkennen, wer er ist und dass Gottes Wort uns dadurch immer kostbarer wird. Und wenn wir heute ja, viel Theorie vielleicht gehört haben, dass wir diese eine Sache mitnehmen in dem Wissen, Gott wacht über sein Wort und Gott ist es, der wirkt heute. Das soll uns viel Mut machen in unserem alltäglichen Leben. Ich möchte gerne, dass wir das abschließen. Die Zeit ist schon ein bisschen jetzt, wir sind über die Zeit jetzt ein wenig, aber ich denke, hoffe, das ist okay, 5 Minuten drüber. Ich möchte gerne beten zum Abschluss, wo es möglich ist, möchte ich bitten, dass wir dazu aufstehen und ich schließe die Gebetszeit ab mit einem Gebet. Ja, Herr, hab Dank dafür, dass du uns dein Wort gibst. Dein Wort, das lebendig ist. Herr, und über diese vielen Jahre, wo dein Wort entstanden ist, hast du auf dein Wort aufgepasst, Herr. Denn es ist dein Brief an uns Menschen. Und du hast es geführt und du hast Menschen befähigt dazu, dass es aufgeschrieben wurde, dass es bis zu uns gekommen ist. Und dafür sind wir dir dankbar. Mach uns immer wieder neu bewusst, Herr, welchen Schatz wir in unseren Händen halten. Es ist dein Wort, das lebendig ist. Und wenn auch immer wieder Menschen dein Wort anzweifeln, so können wir doch getrost uns in deine Hände fallen lassen, weil wir wissen, du wachst über dein Wort und dafür sind wir dir dankbar. Wir beten darum, dass du diesen Abend segnest. Danke, dass du mit uns gehst. Amen. Amen. Ich wünsche jedem einen schönen Abend. Gottes Segen.